Ja, wir dürfen jetzt zu der Predigt kommen, nachdem wir so ein kleines Geschöpfchen dürfen einsegnen und den Segen von Gott stellen, wenn wir uns heute damit beschäftigen, wie Gott zusammenleben, wie er die Ehe gedacht hat, und werfen da einen Blick in die Bibel. Es würde den Rahmen sprengen und ich hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich jetzt heute aufgrund von der aktuellen Abstimmung Ehe für alle nicht detailliert kann darauf eingehen. Es würde den Rahmen sprengen und ich gehe einen Weg davon aus, dass ihr den Stimmzettel schon eingerührt habt. Von dem her wäre es jetzt eh zu spät. Also viel mehr möchte ich mit der heutigen Predigt mit euch anschauen, wie sich Gott das Zusammenleben von Mann und Frau vorstellt, was er sich gedacht hat. Und ergänzend dazu oder drinnen verwoben, werden wir auch Gedanken über das Konkubinat machen, über die Ehe und das Konkubinat, wo heute ja eine weit verbreitende Form vom Zusammenleben ist. Auch immer mehr unter Christen. Zu diesen beiden Themen hat Christiana Schweizer ein Arbeitspapier erarbeitet. Ehe und Konkubinat heisst das. Und das bildet auch die Grundlage von der heutigen Predigt. Übrigens, Christiana hat zu verschiedenen Themenpapier hat sie etwas erarbeitet. Und zum Beispiel Taufe, Sexualität, Heilung und weitere. Und haben die als solche Verbandspositionen rausgegeben. Und wir tun die als Ältestenrat, als Leitung immer wieder mal diskutieren. Oder jede nacheinander mal besprechen miteinander. Und haben uns auch dazu entschieden, die in loser Form einmal immer eine nach der anderen im Gottesdienst zu predigen, darüber zu reden. Ja, so viel mal zum Vorspann. Habt ihr gewusst, dass die Chance, dass eine Ehe für immer zusammenbleibt, wieder markant gestiegen ist? Mal schauen, Teamprofil haben wir gehabt. Genau, heute haben wir eine gute Ausgangslage. Wer heute heiratet, darf mit 60%iger Mit 60%iger, haben richtig gehört, Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Ehe für immer heben tut. Bis vor 5 Jahren sind noch 54% der Ehe in Brüche gegangen. Und Scheidungswahrscheinlichkeit ist damit jetzt so tief wie sie 12 Jahre nicht mehr. Und gleichzeitig auf der anderen Seite nehmen die Eheschliessungen und Geburten zu. Sind angestiegen. Das finde ich gute, freudige Nachrichten. In der Vorbereitung habe ich herausgefunden, dass in der Schweiz die Ehe während Jahrhunderten die einzig öffentlich mögliche Form vom Zusammenleben von Mann und Frau war und das Konkubinat sogar bis 1972 im Kanton Zürich verboten war. Man hätte gar nicht dürfen im Konkubinat leben. Vielleicht das Wort zum Konkubinat. Was ist das? Das ist das Zusammenleben von zwei verschiedenen oder gleichgeschlechtlichen Personen ohne Trauschein in einer eheähnlichen Gemeinschaft, die miteinander zusammenleben. Das Zusammenleben wird oft gewählt, um der Beziehung eine verbindliche Form zu geben und auch im einen und anderen Fall aus wirtschaftlichen Gründen, aber ohne dabei den inneren oder äußeren Rahmen von der Regeln in einer Ehe sich zu verpflichten. Der Ehe ist von Gott eingesetzt. Jetzt müssen wir schauen, wo wir da sind. Ich habe zwischendrin eigentlich noch einen anderen Punkt bringen. Egal, das Konkubinat, das ist die Partnerschaftsform, die im heutigen Zeitgeist entspricht. Da ist vieles beständig im Wandel in unserer Gesellschaft und darum nimmt man auch die Lebensform oder wählt man heute teils so die Lebensform, weil sich die Umstände und die Beziehungen immer wieder mal ändern. Demgegenüber ist die Ehe gerade so ein Protest oder ein Statement gegen den Zeitgeist, der sich viel mehr auf Beständigkeit und Nachhaltigkeit konzentrieren tut. Und spannenderweise besiegt ein gemeinsames Kind den Zeitgeist, weil man merkt, ups, das ist ja jetzt nicht nur so kurzfristig, das ist mindestens auf 18 Jahre angelegt. Da küsst sich dann der Glaube an eine gemeinsame Zukunft, wird da wachgeküsst. Es bewirkt Veränderung im Leben. Und etwas, was man vielleicht vorher nicht in Betracht gezogen hat, zum Beispiel zu heiraten, ist auf einmal eine Option. Und als letzter Hinweis, bevor wir in die Bibel hineinschauen, zur Zeit gibt es in der Schweizer Rechtsprechung im Konkubinat keine verpflichtende Form. Also man muss nicht zwungenermassen irgendeinen Vertrag abschliessen oder so irgendetwas. Es sind da keine Vorgaben gemacht. Man kann, wenn man will, aber man ist nicht dazu verpflichtet. Aus christlicher und ethischer Sicht geht Eheschliessung genau eine solche Verpflichtung aber ein. Nämlich, dass man das ganze Leben mit dem Partner möchte teilen, bis zu dem Versprechen, wo man meistens in der Kirche gibt, bis dass der Tod uns scheidet. Schauen wir jetzt miteinander oder werfen wir miteinander einen Blick in die Bibel. Die Ehe ist, wie wir es schon vorher gesehen haben, von Gott eingesetzt. In der Bibel finden wir klare Worte, dass Gott Mann und Frau in ihren unterschiedlichen Geschlechtern als Ergänzung zueinander geschafft hat. Kann man im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel lesen, dort heisst es, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind, mit Leib und Seele. Und ergänzend dazu in Matthäus 19 sagt Jesus, sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Die beiden Bibelstellen machen deutlich, dass sich der Mann und die Frau mit ihrer sexuellen Beziehung zu einer innigen Gemeinschaft verschmelzen tun, wo man so nicht mehr einfach trennen kann. Das geht über das Körperliche hinaus. Es hat geheißen, oder wir können es nachlesen, auch die Seele wird mit eingeschlossen. Ebenso lesen wir, dass die Ehebeziehung einen lebenslangen Rahmen hat, eine verbindliche Liebesbeziehung als Grundlage hat. Und wenn wir jetzt als nächstes zu der Sexualität kommen oder die miteinander anschauen wollen, so kommt für mich klar heraus, dass der Verfasser der biblischen Bücher da selbstverständlich davon ausgeht, dass der Geschlechtsverkehr in den Rahmen der Ehe hineingehört. Das können wir an verschiedenen Stellen nachlesen. Ich werde exemplarisch ein Beispiel aus dem Alten Testament herausnehmen. Da hat der arme Kerl namens Jakob 7 Jahre lang für seine geliebte Rahel gearbeitet, bis seinem Schwiegervater. Und wo die 7 Jahre dann endlich mal vorbei war, ist er zu seinem Schwiegerdaddy gegangen und hat gesagt, die Zeit ist um, gib mir Rahel, meine Braut, ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Also das heisst, die haben vorher wahrscheinlich noch nicht das Bett miteinander geteilt, haben noch nicht geheiratet gehabt, sie haben effektiv die 7 Jahre abgewartet. Da ein Beispiel exemplarisch erwähnt. Die Sexualität ist mehr als ein körperlicher Akt. Sie umfasst tiefe seelische Vorgänge und macht auch innerlich eins mit dem Partner. Ich interessiere es und ich will unbedingt wissen, was mein Partner beschäftigt, wo er dran ist. Und das geht auch ab. Und Gott legt ganz bewusst einen Segen und einen Schutz auf die Sexualität, um auch das Paar vor Verletzungen zu bewahren. Ehe ist mehr. Nächster Punkt. Aus zwei Menschen wird eine neue, eine umfassende Gemeinschaft, die alle Gebiete vom Leben betreffen tut. Als erwähnt, ergänzen sich zwei unterschiedliche Menschen, ohne sich dabei selber aufzugeben. Die Ehepartner, sie lieben sich wie sich selber. Das liest man manchmal so schön und man denkt, ja, das ist eigentlich klar, aber was heisst das eigentlich, sich der Ehepartner selber, oder zu lieben wie sich selber? Wenn du dir selber gut schaust, dann ist das Anliegen, dass du das auch mit dem Ehepartner hast, dass du auch deinem Ehepartner gut schaust, dass du fürsorglich für ihn bist, ihn nachfragst, wie es ihm geht, wo er dran ist, wie du ihn kannst unterstützen. Und der Apostel Paulus beschreibt das im Epheserbrief wie folgt. Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Liebe ist in erster Linie es Gehen und erst in zweiter Linie es Nehmen. Liebe ist in erster Linie ein Geben und erst in zweiter Linie ein Nehmen. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher, oder ich sehe da einen wesentlichen Unterschied zwischen der Lebensform der Ehe und vom Konkubinat. Im Konkubinat werden Verträge geschlossen, man tut sich absichern, also sich selber absichern, man tut sich selber schützen, man tut seine Interessen vertraglich bewahren. Und im Gegenzug dazu tut man, versprechen sich in der Ehe Mann und Frau ewige Treue füreinander. Dass sie da sind füreinander. Sie verschenken sich gegenseitig, weil sie das Wohl vom anderen suchen. Sie gehen nicht mit Angst behaftet drin, sondern sagen, hey, mit Gottes Segen und unserem Versprechen, mit dem Bund, wo wir eingehen, damit wollen wir die Ehe anpacken. Und genau der Ehebund ist der nächste Punkt, wo ich anschauen möchte. Im Ehebund versprechen oder redet Mann und Frau öffentlich, versprechen sich öffentlich, einander in den kommenden Herausforderungen treu zu bleiben. Auch dann, wenn es mal stürmt, auch dann, wenn irgendwie die Liebe abhanden gekommen ist, auch dann, wenn man Stress daheim hat, oder auch dann, wenn man nächtelang oder wochenlang nicht mehr durchschlafen kann und die Energiereserven drin sind und man einander dort am Anhässeln ist und vielleicht den feinen Ton nicht mehr ganz so trifft. Auch in diesen Herausforderungen wird man miteinander weitergehen. Das Versprechen ist so das Fundament, ist das Vertrauensfundament, wo Ehepartner gegenseitig hilft, an dem Ja zueinander dran zu bleiben. Und das immer wieder von neuem zu suchen. Und wieder neu finden. Man wirft nicht so schnell Flinten ins Korn, sondern sagt, hey, komm, lass uns zusammenraufen, lass uns dranbleiben, lass uns an dem Versprechen, das wir einander gegeben haben, lasst uns da Wort und Taten folgen. Weiter ist Gott die Ehe deswegen wichtig, dass er sie sogar mehrfach symbolisch auf die Beziehung zwischen ihm und seinem Bundesvolk, dem Volk Israel, bezieht. Immer wieder können wir es nachlesen. Ich habe auch hier exemplarisch einfach eine Bibelstelle rausgenommen aus dem Epheser, im 5. Kapitel, aus dem Epheserbrief. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Und da haben wir das Bild. So wie Jesus Gemeinde, also Gemeinschaft, uns und die weltweite Gemeinde liebt, so sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Und da merken wir wieder genau das. Liebe ist, verschenkt sich zuerst in erster Linie und nimmt erst in zweiter Linie. Jetzt könnte man sich natürlich, oder muss man sich natürlich fragen, ja, wann fängt denn die Ehe an? Wann ist ein Startschuss für die Ehe? Ist das mit dem Geschlechtsverkehr? Fängt sie dort an? Oder mit der Unterschrift auf dem Standesamt? Oder fängt die Ehe mit dem Eheversprechen in der Kirche an? Die Eheschliessung, respektive der Anfang der Ehe, und da möchte ich einen geschichtlichen Abriss machen, der ist über die verschiedenen Epochen unterschiedlich geschlossen worden. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir ein zweifaches Prinzip. Vater, ein Mann hat Mami und Papi verlassen, ist ausgezogen, hat seine Brut abgeholt und sie haben sich zusammen verbunden und sie sind eins Fleisch geworden. Also der Akt war, ausziehen, zusammenziehen mit der Frau und das mit einem grossen öffentlichen Tamtam, also Tamtam mit den grossen, schönen Feierlichkeiten. Die Bibel legt nirgends die eine Form der Eheschliessung fest. Was wir aber immer beobachten können, ist, dass es etwas Öffentliches ist, wo viele daran beteiligt sind. Wir können zum Beispiel einen Abraham nehmen, wie dort die Ehe geschlossen worden ist. Dort hat Abraham hat seine Tochter genommen und hat sie seinem zukünftigen Schwiegersohn ins Zelt gebracht. So ist die Ehe vollzogen worden. Oder der Simson. Beim Simson hat es ein siebentägiges Hochsiegsfest gegeben. Können wir im Richterbuch nachlesen. Oder zur Zeit Jesus. Von Jesus hat es diese Hochzeit zu Kana gegeben, wo wir nachlesen können. Ich weiss nicht, wie lange sie dort gefeiert haben. Aber eins haben sie gemeinsam. Es ist ein definierter Tag, die Hochzeit, wo Mann und Frau offiziell zusammenkommen und das Umfeld auch wissen, hey, die sind jetzt vermehrt. Da muss ich nicht weiter dran rumhirnen, ob die etwas wäre. Das ist jetzt einfach check, erledigt. Genau. Ist nichts mehr zu wollen. In der Schweiz ist allein die standesamtliche Trauung, und damit sind wir im Hier und Jetzt angekommen, allein die standesamtliche Trauung, die öffentlich-rechtlich anerkannte Form vom Ehestart. Das haben wir als Chrischona-Verband und auch als Chrischona-Hiwile so zu akzeptieren, sagen gleichzeitig aber auch, dass aus biblischer Sicht wir klar empfehlen, den Ehebund und das Versprechen vor Gott und vor Zeugen öffentlich zu machen. Die Gründung dieser neuen Lebensgemeinschaft und Familie ist darum immer eben ein gesellschaftlicher, ein öffentlicher Akt und meistens mit einem grossen Fest verbunden. Letztes Jahr hat gerade ein Fest auf dem Käse stattgefunden. Herzlich willkommen wieder zurück. Ja, ich könnte nachher noch erzählen, wie die Flitterwochen waren. Genau. Aber es ist immer so etwas Grosses, etwas, wo man miteinander feiern tut. Denn wenn die Bibel davor redet, dass man eins Fleisch wird, dann bedeutet das eben eine lebenslange Verbindung von Mann und Frau, inklusive Geschlechtsverkehr der Sexualität. Und Jesus selber nimmt auf die alttestamentliche Aussage Bezug und bestätigt das. Die Haltung im Matthäus-Evangelium 19 können wir das nachlesen. Der eheliche Lebensbund gilt, gibt der ganzheitlichen Verbindung einen Rahmen. Es gibt einen Schutz, es gibt ein Miteinander, wo man sich sicher fühlt. Und im alttestamentlichen Volk Israel ist der Ehepartner durch den rechtlichen Rahmen vom Bund geschützt gewesen. Und die Gemeinschaft ist dafür zuständig gewesen, dass es auch eingehalten worden ist. Also das ist dann ganz rabiat und brachial zu und her gegangen, wenn man jemanden beim Ehebruch verwünscht hat. Die sind öffentlich hingestellt worden, nicht selten gesteinigt worden. Gemeinschaft, also der Bund ist zum einen, es ist geschützt gewesen, die Ehe, und wehe dem, der diesen Bund verlassen hat. Aus rechtlicher Sicht ist die Eheschliessung zu biblisch-römischen Zeiten bis ins frühe Mittelalter eine familiäre und kirchenrechtliche Vereinbarung gewesen. Der Staat hat eingegriffen, aber auch nur dann, wenn es Zopf gegeben hat miteinander. Und dann vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert ist die Ehe in unserer Kultur rechtlich vor dem Traualtar in der Kirche geschlossen worden. Das finde ich spannend. Es ist in der Kirche geheiratet worden und das ist der offizielle Start gewesen, das ist der rechtliche Start gewesen, wo es gegeben hat. Und wenn es mir recht ist, ist das in England ist das heute immer noch so. Da heiratet man in der Kirche und nachher geht man in den Seitengang, gibt die Unterschrift und nachher ist die Sache geritzt, ist fix. Ich finde das ganz schön. Aber im Kulturkampf zwischen Kirche und Staat ist die Tradition abhanden gekommen und seit 1874 sagt die Bundesverfassung, dass die öffentlich-rechtliche Ehe nur noch auf dem Zivilstandsamt kann geschlossen werden und eine religiöse Trauung erst im Anschluss daran stattfinden darf. Und genau diesem Umstand gibt es diverse politische Vorstöße, die sagen, hey, das religiöse oder das eigenständige Trauungsverbot, das will man eigentlich auflösen. Man will sich dafür einsetzen, dass man wieder eine kirchliche Trauung machen kann, ohne dass man vorher dann auf dem Standesamt muss gewesen sein. Es sind Zukunftsaussichten, Perspektiven, mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir können auf Deutschland schauen, dort gilt das seit dem Jahr 2016. Gehen wir zum vierten Punkt. Mittelalter bis heute, nein, vierter Punkt. Konkubinat ersetzt keine Ehebeziehung. Wer das Konkubinat als eine Partnerschaftsform wählt, will damit meistens eine verbindliche Beziehung eingehen, will einen Rahmen setzen. Die Partnerschaft vorsichtig wachsen lassen, langsam wachsen lassen und aufbauen. Und trotzdem bleibt es ein Unterschied, ob eine Entscheidung, die man vom Zusammenleben trifft, rechtliche Folgen hat oder nicht. Weil an dieser Stelle, wenn Vorrechte und Pflichten werden uns viel eher bewusst oder mehr bewusst, wenn eine grosse Entscheidung vor Zeugen öffentlich ausgesprochen wird. Und auf der anderen Seite, glaube, ich habe die zwei Punkte mitgenommen, genau. Je heimlicher, je formloser, je oberflächlicher oder schneller so eine Entscheidung gefällt wird, desto weniger ist sie auch innerlich verbindlich und verankert. Mit der Entscheidung zu heiraten bindet man sich als ein Partner, übernimmt Verantwortung füreinander und das ist die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Beziehung. Wirkliche Liebe wird der andere nicht ausprobieren, mal ein bisschen schauen, wie es ist. Er paart sich auch nicht ein Hintertürchen offen, wo man wieder abhauen kann, sondern man lässt sich bewusst auf den anderen ein, auch wenn man nicht jede Ecke schon kennt und weiss, dass da und dort noch eine Herausforderung oder ein Gespräch auf einen wartet. Ich denke, man darf klar für die Ehe voten als Christ. Man darf sich dafür einsetzen, weil mit der Ehe setzt man auch ein Zeichen. Viele Christen, ob das jetzt junge Paar, geschiedene, erwachsene oder verwitwete Senioren sind, stehen in der heutigen gesellschaftlichen Strömung und treffen Entscheidungen, die ihre Lebens- und Liebesbeziehung betreffen. Und man steht natürlich heute in gesellschaftlichen Anpassungen rein und die sind teils recht attraktiv. Die Sehnsucht nach Sex ist in unserer übersexualisierten Gesellschaft durchaus nachvollziehbar. Dann kommt auch noch dazu, dass wir eine rechte Gap haben auch zwischen der geschlechtlichen Reife, die man im Teenie-Jugendalter erlangt, und dann der verbindlichen Sexualität, wenn wir jetzt sagen, wir warten bis zu der Ehe, und man vielleicht erst mit 35 heiratet, dann haben wir ein richtig langes Zeitfenster, wo man einfach einen grossen inneren Trieb hat, aber sagt, hey nein, der muss jetzt noch zurückstehen, der muss noch warten. Das ist eine Herausforderung, das ist definitiv so. Dennoch glaube ich, dass wir Christen da ein Licht in der Welt sein können, einen Unterschied ausmachen können und haben da eine Chance und eine Aufgabe auch drin. Ein Licht zu sein, das wahrnehmbar ist und in unser Umfeld herausleuchtet. Mit der Eheschliessung zeigen wir, dass wir uns zu Gottes Absichten, die er hat für die Ehe, ganz bewusst stellen tun. Also die zivilrechtliche Eheschliessung und die anschliessende kirchliche Trauung und mit der Verpflichtung vor Gott, voreinander und vor der Gemeinschaft und den anschliessenden festlichen Akt, ist so ein sichtbares, grosses Zeichen. Und genau diese Eigenschaften fehlen mir jetzt zum Beispiel wieder im Konkubinat. Dort entscheidet man sich eher so ein bisschen für sich. Man macht nicht ein grosses Tamtam drumherum, man macht bestenfalls einen Vertrag. Aber viel mehr passiert dort nicht. Kommen wir noch zum Konkubinat in der Kirche. Wie stellt sich die Kirche dazu oder wie stellen wir uns als Kirche, als Verband zu dieser Thematik? Ganz klar und als erstes Konkubinatspaar sind in unserer Kirche herzlich willkommen. Punkt. Ganz herzlich willkommen sind sie. Sie können ein- und ausgehen, können mitarbeiten. Das ist unbedingt gewünscht. Da sind keine Limiten gesetzt. Wenn jemand im Konkubinat lebt und werden wir sicher auch ein Gespräch suchen, da und dort. Wir wollen sie anhören, wir wollen über Beweggründe mit ihnen ins Gespräch kommen. Und wenn es um Leitungspositionen geht, dort müssen wir nachher sagen, wenn eine Person dort sagt, nein, wir haben uns bewusst für die Lebensform entschieden und bleiben da drin, dann sagt der Verband, wie auch wir als Kishona Hinwil, dass man Leitungsverantwortung, wo man eine geistliche Vorbildfunktion hat, dass man das so nicht wahrnehmen kann. Da ist einzuführen der 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, oder im Titus, im 1. Kapitel, wo so ein bisschen das Anforderungsprofil für Gemeindeleiter und Diakone erwähnt werden. Dort, aufgrund von dem, tun wir das dort ableiten. Leiterinnen und Leiter sind Vorbilder und prägen andere. Und damit das jemand aus dieser Leitungsverantwortung genommen wird und Konkubinat lebt, sieht die Gemeinde dort an diesem Punkt auch ein klares Zeichen. Allerdings sehen wir das Zusammenleben im Konkubinat nicht als Grund, um irgendwie eine Mitgliedschaft oder eben eine Mitarbeit irgendwie automatisch zu beenden oder zu sagen, nein, das ist jetzt gar nicht möglich, du darfst nicht mehr in den Gottesdienst kommen. Vielmehr ist für uns die Auseinandersetzung wichtig und nicht, dass man da irgendwie eine Schablone über alle zieht oder einen Kamm oder einen gewissen Automatismus anwendet tut. Ich möchte zum Abschluss kommen, in die Schlusskurve gehen. Und sagen, die Ehe ist ganz bewusst ein Geschenk, das Gott für Mann und Frau parat hat und uns anvertrauen tut. Um in einer lebenslangen Gemeinschaft mit Höhen und Tiefen zu gehen. Sie gestaltet es miteinander, sie gestaltet den Alltag, ihre Sexualität, ihr familiäres Zusammenleben als ganzheitliche Gemeinschaft. Mit Gottesdienstbesuchern und Mitgliedern, die den Weg vom Konkubinat wählen, suchen wir das Gespräch und möchten ihre Überlegungen, möchten wir hören und verstehen. Und sowohl Kishona Schweiz, wie auch die Gemeindeleitung von der Kishona da vor Ort in Wiel, wir empfehlen den Paar, erst nach der Eheschliessung zusammenzuleben und den Rahmen dann auch zu nutzen für die gelebte Sexualität. Denn ich bin überzeugt, dass auf der Ehe ein grosser Segen liegt, dass viel Verheißung drinnen ist und wo von Gottes Seite her uns auch zugesprochen ist. Und da möchte ich uns ermutigen und herausfordern, auch Gott beim Wort zu nehmen, ihm auch in dem Punkt zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Amen.